Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Kühler ein. Herzlich willkommen. Morgen Nachmittag beraten die Koalitionsspitzen im Kanzleramt über ein Maßnahmenpaket zur Überwindung der Corona-bedingten Wirtschaftskrise, den sogenannten Wiederaufbau. Ein riesiges deutsches und europäisches Konjunkturpaket soll verabschiedet werden. In der Vergangenheit, da gab es an den Wochenenden in vielen deutschen Städten Proteste gegen die Maßnahmen zum Schutz vor der Pandemie. Über Veto und Wiederaufbau habe ich mit dem Münchner Soziologen Armin Nassé gesprochen. Er hat gerade ein Buch über das große Nein veröffentlicht, über Protestgeschichte. Ihn habe ich zuerst gefragt, wer Nein sagt, sagt Ja zum Protest, willigt auch ein. Ist der Neinsager nicht auch ein Stück weit ein Konformist?
Ja, natürlich. Also es gibt ja sehr viel konformistischen Protest. Der meiste Protest ist übrigens vergleichsweise erwartbar, sodass darin natürlich auch schon ein Ja ist. Aber ich habe mit dem Nein begonnen, zunächst gar nicht im Hinblick auf Protest, sondern im Hinblick auf einen kommunikationstheoretischen Beginn. Nämlich Kommunikation ist ja etwas, was ohne Nein nicht funktionieren würde. Also eine Kausalität würde eigentlich immer Ja sagen. Es passiert etwas und notwendigerweise passiert das Nächste. In der Kommunikation haben wir ja permanent das Risiko, dass jemand Nein sagen kann, dass er anders reagiert, als man sich das vorher vorgestellt hat. Das ist auch das Spannende an der Kommunikation. Insofern ist Protest oder die Möglichkeit zum Protest schon in Kommunikation angelegt. Und in Zeiten, die wie die Moderne sehr stark auf Kommunikation setzen, ist es natürlich so, dass wir es mit viel mehr Nein zu tun haben als vielleicht in anderen Sozialformen. Und Protest ist eine Form dieses Neins. Aber es sagen, ich nehme gerne Ihre Formulierung auf, viele Menschen natürlich Ja zu diesem Nein.
Das heißt, das Nein ist kontexttreibend und Dissens ist kulturtreibend.
Dissens ist kulturtreibend. Wahrscheinlich ist Kultur ohnehin viel stärker mit dem Dissens verbandelt als mit dem Konsens oder des eindeutigen Anschlusses. Also Kultur will uns ja überraschen. Ja? Also überraschen würde heißen, wenn wir über Kunst reden, über Kultur reden, über Reflexion reden, dann wollen wir ja etwas hören, was nicht aus der Sache selbst eindeutig erwartbar ist. Das heißt, es ist eigentlich immer eine Enttäuschung von Erwartungen drin. Also wir erwarten eigentlich die Enttäuschung von Erwartungen, wenn es um Kultur geht. Und insofern ist in Kultur eigentlich immer so ein zumindest kleines Moment von Protest gegen die Sätze, die man ohnehin sagt, immer drin. Zumindest wenn es gute Kultur ist. Es gibt natürlich auch welche, die einfach nur wiederholt, was immer schon passiert. Aber das würde man dann bisweilen nicht unter Kunstverdacht setzen oder auch nicht unter den Verdacht, dass es sich lohnt, damit wirklich auseinanderzusetzen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihre Leitfrage zu fragen, wann wird Protest eigentlich wahrscheinlicher? Wann tritt er auf? Was ist das überhaupt?
Genau, was ist das überhaupt? Das war eigentlich die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Wir erleben ja durchaus, dass unsere Zeit seit langer Zeit, muss man sagen, sehr stark durch Protestbewegungen begleitet wird. Protestbewegungen ganz unterschiedlicher Couleur. Ich bin da also jetzt völlig farbenblind. Mich interessiert nicht, ob es rechter oder linker, dieser oder jener Protest ist, sondern warum kommt es eigentlich zum Protest? Und meine These, um es ganz kurz zu sagen, ist, dass die Moderne natürlich sehr viele Nein-Stellungnahmen in ihren Institutionen integriert, etwa die Opposition in Parlamenten oder die Mitbestimmung in Unternehmen oder die unterschiedlichen Parteien in Rechtsverfahren oder die kritischen Diskurse in der Öffentlichkeit und gewissermaßen das so integriert, dass wir schon daran gewöhnt sind, dass wir eigentlich Konflikte bearbeiten. In dem Moment, in dem Menschen das Gefühl haben, ob das Gefühl nur ein Gefühl ist oder wirklich einen realen Hintergrund hat, spielt dafür keine Rolle, dass in diesen institutionalisierten Integrationen von Nein-Stellungnahmen ihre Interessen, Bedürfnisse, Wünsche zu kurz kommen, gerät man sozusagen in die Situation, aus diesen Verfahren herauszutreten und dann lieber so etwas wie außerparlamentarische Formen etwa des Protestes in Anspruch zu nehmen. Also meine These wäre, dass der Protest eigentlich gar nicht gegen die Herrschenden protestiert, sondern eigentlich gegen die Opposition, die offenbar nicht stark genug ist, das Nein in den Institutionen stark zu machen. Das wäre so die Hauptthese. Und ich glaube, das kann man für verschiedenste Protestbewegungen nachweisen und in der Tat, wie ich schon sagte, unterschiedlichster Couleur.
Also ich verstehe recht, das wäre ein drittes. Ich denke, während Sie gesprochen haben, natürlich an APO, ich denke an 68er, ich denke an Occupy-Bewegung, ich denke an Fridays for Future, ich denke an die Hongkong-Demonstranten und natürlich ganz aktuell, um zum Glutkern unseres Gesprächs in diesem Teil vielleicht zu kommen, natürlich auch an die Corona-Demos. Das sind alles doch sehr verschiedene Dinge, aber haben strukturelle Ähnlichkeiten.
Ja, Sie haben insofern strukturelle Ähnlichkeiten als alle, die Sie auf dieser Liste gerade genannt haben. Vielleicht müsste man auch Pegida nennen, weil das ja in der letzten Zeit etwas war, was durchaus Aufmerksamkeit erzeugt hat, selbst wenn es eine relativ kleine Bewegung gewesen ist oder noch ist. Das Gemeinsame daran ist, dass alle von denen von sich selber behaupten würden, dass die Instanzen der Gesellschaft selbst, wie wir sie kennen, nicht in der Lage sind, das jeweilige Interesse wirklich stark zu machen. Also die 68er sind sogar während einer Zeit großer Koalition als große Koalitionen noch groß waren. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Also groß heißt ungefähr 90% im Parlament abgebildet haben, angetreten, um zu sagen, diese bürgerliche Gesellschaft ist nicht fähig zur Selbstkritik. Wir müssen also von außen. Fridays for Future behauptet etwas ganz Ähnliches, dass zwar alle irgendwie etwas über Klimawandel reden, aber man eigentlich nicht darauf hoffen kann, dass die Oppositionselemente in den Parteien oder in den Parlamenten irgendwie etwas ausrichten können. Und die Hongkong-Proteste, die ja in diesen Tagen leider Gottes ein fast tragisches Ende, wenn man so will, genommen haben, sind natürlich geprägt davon, dass man nicht glaubt, dass die Verfahren, die dort eingesetzt werden, dazu in der Lage sind, die Unabhängigkeit Hongkongs tatsächlich zu perpetuieren. Also man könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen. Immer ist der Vorwurf eigentlich, dass es gar keinen Unterschied macht, ob ihr in diesem politischen System rechts oder links seid, ob ihr hierfür oder dafür seid. Das eigentliche Anliegen spielt keine Rolle und deshalb muss man das außerhalb der Verfahren selbst machen. Bisweilen stellen solche Bewegungen dann die Verfahren sogar selbst in Frage, wenn sie sozusagen etwas ihre eigene Energie steigern. Aber das sind dann meistens die zweiten oder dritten Schritte. Zunächst ist es das Gefühl, wir können eigentlich nichts ausrichten und dann kommt es zu Protesten.
Also auch eine Facette des sogenannten Repräsentationsproblems. Ich frage mich, was ist beispielsweise an den Corona-Demos anders als an den bereits genannten? Hatten vielleicht die bereits genannten, Sie haben APO 68, Fridays for Future, viele andere genannt, eine vage Vorstellung von einem Besseren, die vielleicht jetzt gar nicht da ist? Ich mache es mit einem Beispiel. Ken Jebsen und Aluhüte-Träger demonstrieren gegen Schutzmaßnahmen gegen Covid-19-Pandemie. Da kommen ja die unterschiedlichsten Gruppen zusammen, wo man denkt, die würden im normalen Leben nicht zusammenfinden. Ne? Also Impfgegner, Veganer, Verschwörungstheoretiker, LGBTQ-Aktivisten und ähnliche.
Also dieser Protest, den wir zurzeit erleben, der ja Gott sei Dank sehr klein ist, also der hat ja nicht diese Energie entfaltet, die man vor 2-3 Wochen womöglich noch gedacht hätte. Das ist ein interessanter Protest. Wir haben ja jetzt in der Krise zunächst gesehen, dass die Lockdown-Maßnahmen, die ja tatsächlich wie ein Durchregieren aussahen, ja also fast wie so etwas, dass derjenige, der souverän ist, der den Ausnahmezustand definieren kann. Wir kennen das berühmte Zitat von Carl Schmitt, das natürlich jeder im Kopf hatte. Da gab es überhaupt keine Proteste. Also es gab ein Murren natürlich, es gab Diskussionen dazu, aber eigentlich keine Proteste. Proteste kamen erst dann auf, als man darüber nachdenken musste, wie denn eigentlich der Ausgang aus den Lockdown-Maßnahmen angemessen zu machen ist. Und das ist ja auch eine sehr schwierige Frage und wir wissen ja zum Teil auch gar nicht genau, was das Richtige ist. Diese Protestbewegung, die wir da jetzt gesehen haben, die hat ja zum Teil sehr durchaus auch legitime Fragen zu stellen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Ist es eigentlich ein stimmiges Konzept, was wir da hören. Aber das sind relativ wenige. Die lauteren sind in der Tat die Sie zum Teil auch genannt haben, zum Teil Verschwörungstheoretiker, die tatsächlich sich eher auf diesen Protest draufsetzen. Ja, also es kommen alle möglichen Verrücktheiten zusammen, die, wenn ich das mal so sagen darf, die üblichen Verschwörungstheorien jetzt auch auf diese Geschichte hier anwenden. Wenn ich das vielleicht in der Form vielleicht eines etwas humoristischen Form beschreiben darf, zumindest die Chemtrails können es im Moment nicht sein, weil kaum ein Flugzeug fliegt. Aber ansonsten ist eigentlich aus dem Arsenal, das wir kennen, zum Teil mit interessanten, fast antisemitischen Anmutungen. Man hätte es gerne, dass Bill Gates ein Jude wäre, dann wäre das noch plausibler, was man über ihn behauptet. All diese Dinge, die kommen jetzt gewissermaßen mit einer geradezu internen Logik heraus, haben aber Gott sei Dank relativ wenig Anschlussfähigkeit an die öffentliche Diskussion. Das muss man tatsächlich mit konzidieren.
Vielleicht ein letztes zu diesem Punkt. Auf welches Problem antwortet dann der Protest? Oder ist er erstmal nur eine Frage?
Meine Theorie würde ja sagen, dass die Funktion des Protestes, und das ist ja die Übersetzung der Frage, auf welches Problem der Protest eigentlich eine Antwort oder eine Lösung ist, darin besteht, so etwas wie einen Vetospieler zu simulieren. Also moderne Gesellschaften sind ja sehr stark davon geprägt, dass die Gewalten geteilt werden, dass niemand durchregieren kann, dass man hier was versuchen kann. Auf der anderen Seite gibt es Wirkkräfte, die dagegen wirken und so. Also das sind ja eigentlich große Schutzmaßnahmen, auch gegen so etwas wie das totale Durchregieren. Und eigentlich möchte der Protest zumindest simulieren, dass es einen Gegenpunkt tatsächlich gibt, also einen Vetospieler gibt, den es ja strukturell gar nicht geben kann. Deshalb redet Protest ja auch so. Wir müssen umkehren, wir müssen jetzt aufhören mit diesen Klimageschichten, wir müssen dieses und jenes Thema so stark machen, weil wir denken, dass die gesamte Gesellschaft daran hängt. Und das können alle möglichen Themen sein. Ja, das kann sozusagen die überproportionale Angst vor Migration sein, wie genauso auch die überproportionale Angst vor Klimaveränderung. Eigentlich ist das inhaltlich völlig wurscht. Und die jetzige Situation wäre auch eine, die überproportionale Angst davor, dass eigentlich die Herrschenden, die uns ohnehin immer durchregieren wollen, jetzt endlich das tun, was sie immer wollten, selbst wenn das gar nicht in dieser Form stimmt. Und ich glaube, es stimmt tatsächlich nicht.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon mal mit Ihnen spreche, auf andere aktuelle Dinge zu sprechen zu kommen. Nach Pfingsten in der kommenden Woche fallen die Würfel für ein großes Wirtschaftshilfenprogramm, ein Konjunkturpaket, ein Wiederaufbaufonds in der Höhe von 750 Milliarden Euro. Jetzt sagen natürlich eingefleischte Kapitalisten, Moment mal, so ein bisschen Bauchweh habe ich schon bei so hohen Verschuldungen. Und was passiert da gerade? Staatshilfe für die Lufthansa, die Franzosen machen das anders, die binden das an Auflagen, sagen, pass mal auf, alles, was über 2,5 Stunden nicht zu erreichen ist, da dürft ihr fliegen. Ansonsten lassen wir das mal sein, also binden das an Bedingungen, beispielsweise Abtretung von Landerechten und Ähnlichem. Verluste werden sozialisiert, Gewinne werden privatisiert. Das ist eine Diskussion, die kennen wir seit der Finanzkrise. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das den sozialen Frieden gefährdet oder den Unfrieden verschärfen könnte. Was meinen Sie?
Naja, auch hier haben wir es ja mit einer Situation zu tun, die aus unterschiedlichen Perspektiven wieder sehr unterschiedlich aussieht. Auf der einen Seite ist es natürlich schon ein Systemwechsel, wenn jetzt tatsächlich auch diejenigen in den Unternehmen, die eigentlich eher, sagen wir mal, zu liberalen Lösungen neigen, jetzt sehr, sehr ganz toll finden, dass die Staaten oder die EU sich in dieser Weise mit Konjunkturprogrammen oder sogar Hilfsprogrammen in der Wirtschaft engagieren, dann natürlich auch verlangen, dass sie das ein oder andere mitentscheiden können, also die Luftfahrtbranche ist da eine paradigmatische, aber auch die Automobilbranche. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, dass die Wirtschaft ja nicht nur aus den Vorständen von Unternehmen besteht, sondern eigentlich die Strukturen vermittelt, in denen Menschen ihr Auskommen und ihr Einkommen sichern können und es natürlich im Moment auch um die Rettung von Arbeitsplätzen und Ähnlichem geht. Interessant ist ja, dass sich in dieser Situation jetzt nach dem starken Lockdown, wo der Staat oder die Exekutive, könnte man sagen, eine besonders starke Rolle gespielt hat, jetzt auch in der Wirtschaft Rettung dieser Fragen, die Exekutive eine stärkere Rolle spielt, als wir das etwa also in den ersten 15 Jahren des neuen Jahrtausends oder Jahrhunderts beobachten konnten, wo man ja eher von einem Rückzug des Staates eigentlich sprechen konnte. Und wenn es kein realer war, dann war das zumindest in den Konzepten drin. Also wenn diese Krise jetzt eine Wirkung hat, dann ist es womöglich eine neue Bedeutung öffentlich-rechtlicher Spieler in diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und da ist sicherlich noch vieles auszutarieren, was da stattfinden muss. Man muss aber sagen, es geht hier gar nicht um die reine Lehre. Ja? Also die einen, die sagen, wir müssen stärker regulieren, die anderen, wir müssen deregulieren. Wir müssen schon darauf achten und auch sozusagen sehen, wer wird der Nutznießer von solchen Aktionen sein. Also wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Verluste sozialisiert werden und Gewinne privatisiert werden, dann sind es wahrscheinlich nicht die angemessenen Mittel. Es müsste tatsächlich so sein, dass wenn die öffentliche Hand hier eintritt, das muss natürlich dann positive Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf Klimafragen, vielleicht auch auf Strukturfragen haben. Nur wie direkt oder indirekt solche Wirkungen sind, das muss man dann entsprechend aushandeln. Ich glaube nicht, dass es hier um einen Streit um die reine Lehre des einen oder anderen geht oder gehen kann.
Amin Nassim, ich spreche mit Ihnen als Soziologen, nicht als Politikwissenschaftler oder Ökonom. Und mich treibt eine Vermutung um, nicht zuletzt als Homeschooling-Vater von drei Kindern. Denn was wir gerade erleben, wird, glaube ich, nachhaltig unsere Auffassung von Arbeit, Erziehung, Bildung, auch Paarbildung und so weiter verändern. Meine Vermutung ist, dass wir zunehmend nicht mehr partizipieren, sondern delegieren. Am Wochenende hat die Süddeutsche Zeitung eine interessante Beilage, die sagt, Omas skypen mit ihren Enkeln, Kollegen finden übers Internet zusammen, Paare lieben sich online. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung explodieren lassen. Empirisch gesprochen, 300 Millionen Teilnehmer zählt der Videochat-Dienst Zoom allein im Monat April. Das ist ein Anstieg von 2.900%. Ich könnte jetzt so weitermachen. Teilen Sie meine Vermutung, dass das, was ich heute bei der Telekom gelesen habe, Hashtag endlich wiedervereint, eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Nie waren wir so getrennt wie jetzt, wo wir glauben, wir wären alle vereinigt.
Also zunächst möchte ich sagen, ich bin eher ein Skeptiker im Hinblick auf Diagnosen, die jetzt schon wissen, was sich alles grundlegend ändern wird. Also mein Eindruck, das ist jetzt nicht das Ergebnis sozusagen eindeutiger Forschung, aber mein Eindruck ist eher, dass gesellschaftliche Strukturen und menschliche Habitus eher, wie soll man sagen, träge sind. Strukturen ändern sich langsamer als unsere Semantiken und unser Reden. Unser Verhalten ist oftmals sehr, sehr, sehr stark festgelegt. Also etwas zu verlernen ist manchmal noch viel schwieriger als etwas zu lernen. Insofern glaube ich stark an die Beharrungskräfte von Strukturen. Aber es ist natürlich so, dass wir im Moment Erfahrungen machen, die wir ohne die Krise nicht gemacht hätten und die nachhaltige Folgen haben werden. Zum Beispiel im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Geräten. Ich habe ja im letzten Jahr ein Buch geschrieben, das sich mit Digitalisierungsfragen beschäftigt und auch die Frage gestellt, wann setzt sich so eine Technik eigentlich durch? Sie setzt sich nicht durch, wenn man den Leuten gut zuredet und sagt, Leute, das ist eine tolle Sache, macht das mal, sondern setzt sich dann durch, wenn sie im Alltag tatsächlich Probleme löst. Wir müssen uns diese Krise jetzt mal ohne die elektronischen Geräte vorstellen, die wir jetzt haben. Also im Prinzip haben wir ja durch die Fenster dieser Apparate, also Windows ist ja dann fast eine Metapher dafür, durch die Fenster dieser Apparate eigentlich die Welt beobachtet. Wir kommunizieren in Familien oder in professionellen Zusammenhängen mit digitalen Mitteln. Das Digitale ist übrigens auch das Anschauungsmaterial, mit dem wir die Pandemie selber beobachten, der bargeldlose Zahlungsverkehr, also übers Smartphones zum Beispiel, der setzt sich jetzt in Kreisen in der Gesellschaft durch. Die Idee kommen werden, das zu machen, jetzt aber Kontakte vermeiden sollen. Und wir lernen auch tatsächlich, diese Geräte als Medium zu verwenden, um durchaus Nähe herzustellen. Natürlich ist eine Umarmung etwas anderes, als jemanden auf Zoom zu treffen. Aber in den Situationen, in denen uns nichts anderes als das übrig bleibt, ist das auch eine Form von Nähe. Also eine vielleicht die berührendste Erfahrung, die ich in dieser Krise gemacht habe, das waren Berichte, die ich zum Teil auch von beteiligten Personen gehört habe aus Italien, wo Sterbende das letzte Mal mit ihren Lieben über ein iPad zusammengefunden haben. Und da würde man sagen, das ist Ferne, das ist nicht das Halten der Hand, das ist nicht der Hautkontakt der letzte, das ist nicht der Blick, den man sich gibt, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Und es ist eine Form von Nähe, die natürlich aus der gemeinsamen Geschichte und nicht aus der jetzigen Situation kommt. Und da würde ich sagen, wir gewöhnen uns eigentlich an bestimmte Formen, die vorher keine Rolle gespielt haben. Ich meine, man hat früher auch darüber diskutiert, dass das Schreiben nicht so lebendig ist wie das Miteinander sprechen. Und man hat trotzdem mit dem Schreiben angefangen. Die Diskussionen übers Telefon haben ja dann dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn man sich nicht sieht, kann man sich nicht verständigen. Heute würden wir das Telefon sozusagen als etwas Wichtigeres ansehen, als Twitter zu schreiben oder ein E-Mail zu schreiben. Also wir gewöhnen uns an diese Medien. Das will ich damit sagen. Und das wird eine Wirkung haben. Ich bin ja Hochschullehrer im Hauptberuf, ne, und halte jetzt meine Vorlesung sonntagsabends, also montags ist mein Vorlesungstag, meine Vorlesung sonntagsabends am eigenen Mikrofon im dunklen Arbeitszimmer zu Hause und bemerke eine Intensität der Vorlesung, die ich vorher, wenn ich im Hörsaal vor 800 Leuten stehe, was ich wahnsinnig gerne mache, in dieser Form gar nicht hatte. Und ich höre von den Studierenden, dass sie sehr konzentriert an diesen Dingen zuhören. Vielleicht können wir in Zukunft ein bisschen was aus diesen Geschichten auch machen. Wir sind ja womöglich in der einen oder anderen Hinsicht auch lernfähig. Aber ich hoffe sehr, dass bald wieder viel natürlichere oder nähere oder körperorientierte Formen von Nähe möglich sind.
Marshall McLuhan sagte den schönen Satz, der Griffel macht dem Gespräch ein Ende. Doch hier irrte er auch mal wieder, sehr, sehr kunstvoll formuliert, wie so oft. Aber trotzdem, es führt doch zu Paradoxien. Die Tageszeitung hat sehr schön am Wochenende getitelt, führt Deutschland jetzt etwa die Schulpflicht ein? Ja, also ich glaube schon, dass es merkwürdige Dinge gibt. Wenn uns der andere im Telefonzeitalter am Knochen, am Ohr war, ist er uns jetzt eine Kachel vorm Kopf. Also ich glaube nicht jeder
jeder teilt da Ihren Optimismus und empfindet das durchaus auch als Verlust. Denn ich glaube, wir stellen uns jetzt erneute Fragen, ganz alte Fragen. Was ist Arbeit? Was ist Natur? Was ist Gemeingut? Was ist Familie, Erziehung, Bildung, Altenpflege, soziale Absicherung, Verteilung von Freiheit, Verschuldung und so weiter? Also wir stehen vor großen Fragen.
Ja, wir stehen vor großen Fragen, weil die Krise uns vor allem darauf hingewiesen hat, wie selbstverständlich viele der Strukturen waren, die wir tatsächlich kannten. Also wenn man jetzt mal an die Kindererziehung denkt, wird man ja immer sagen, wir haben vorher den Satz immer vertreten, zu sagen, die wichtigsten Menschen für den Menschen sind die Menschen der eigenen Familie. Jetzt erleben wir, wie wichtig Sozialkontakte außen, außerhalb der Familie für Kinder sind, ja, in Form von Lehrpersonen, in Form von Freunden, in Form sozusagen von Menschen, die man gar nicht kennt. Und das lief eigentlich als voraussetzungslose Voraussetzung einfach immer so mit. Und wenn das fehlt, erleben wir erst die Bedeutung. Und das wird in vielen Bereichen tatsächlich so sein. In der Tat, Arbeit, Produktivität, für die Paarbeziehung die interessante Frage, wenn man sich vorher genervt immer miteinander verständigt hat, dass man sich so wenig sieht. Was heißt es eigentlich, wenn man sich nur noch sieht? Das hat durchaus manchmal positive, manchmal auch negative Folgen. Ich will damit nur sagen, das Interessante ist in solchen Krisensituationen, dass das selbst Verständliche nicht mehr selbstverständlich ist und man das tatsächlich befragen kann. Die interessante Frage ist, ob das nur eine Belastung ist oder auch eine Chance sein kann. Eine Chance würde ja heißen, wir können manche der Dinge womöglich neu definieren. Ich darf noch mal über meinen eigenen Beruf reden. Ich werde nicht davon ausgehen, dass Universitäten in Zukunft digitale Veranstaltungen bleiben werden. Ich hoffe, dass sie wieder so werden, wie sie mal waren. Aber manche der Dinge, die wir jetzt gelernt haben, werden wir womöglich retten und als Ergänzung tatsächlich weiterführen können. Das wird vielleicht für manches Reiseverhalten gelten. Vielleicht muss manches Meeting, man kennt das ja, man fliegt irgendwo hin, hat 10 Minuten ein Meeting, geht 2 Stunden Mittagessen und fliegt wieder zurück. Das ist eigentlich nicht besonders produktiv, von den Folgen im CO2-Haushalt ganz zu schweigen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn mein Gegenüber mir nur noch als Kachel begegnet, dann ist es wahrscheinlich nicht schön. Aber bisweilen kann das eine Form sein, die man auch hinüberretten kann. Und Sie haben natürlich viel, viel entscheidendere Dinge genannt. Ja, was heißt Arbeit? Was bedeutet es eigentlich, produktiv zu sein? Was heißt es eigentlich, die nicht produktiven oder sagen wir mal nicht erwerbsförmigen Formen von Voraussetzungen für Arbeit wertzuschätzen, die in Familien stattfinden, die durchaus etwas mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben, die durchaus etwas damit zu tun haben, dass wir so etwas wie Leistungen, die die Familie für die Gesellschaft bietet, irgendwie gar nicht so richtig diskutieren. Unter dem Begriff des Cares wird das heute sehr stark diskutiert. Das sind Fragen, die sich jetzt stellen und bei denen man vielleicht intelligentere Lösungen erfinden kann, als wir sie vorher hatten, in der Tat.
Ein letztes für den Moment, Amina C., mich treibt doch ein bisschen eine Sorge um, dass nämlich die sozialen Unterschiede in der Bewältigung dieser Krise, die wir gerade haben, wir haben über Schule, Erziehung, Erwerb gesprochen. Ich will jetzt gar nicht auf prekäre Verhältnisse, Rezession, Inflation, solche Dinge die ganz große Karte ziehen, aber doch noch die abschließende Frage, werden die sozialen Unterschiede im Zuge auch der Corona-Pandemie und der Veränderung unserer Alltagspraxis nicht auch zu Desintegration und Unfrieden führen?
Ob sie zu Desintegration und Unfrieden führen, ist die Frage. Aber was wir zumindest sehen können, ist, dass solch eine Krise, man könnte sagen, krisenhafte Trends oder Probleme der Gesellschaft auf jeden Fall sichtbarer macht und verstärkt. Also man wird sagen, bei Unternehmen, die ohnehin, sagen wir mal, auf Kante genäht waren, was ihre Geschäftsmodelle angeht, die werden sicherlich schlechter aus der Krise kommen als andere Familienformen, bei denen sozusagen ich nehme die gleiche Metapher, die auf Kante genäht waren, weil bestimmte Dinge nicht zusammenpassten in Form von Zeitknappheit, in Form von Ressourcenknappheit, in Form eines sehr komplizierten Alltages, leiden natürlich viel stärker unter solch einer Krise als Verhältnisse, die, sagen wir mal, eine interne Art von Resilienz haben. Also das kann man schon sagen, dass dort, wo Probleme waren, eigentlich während der Krise die Probleme eher verstärkt worden sind.
Die Konfliktdichte nimmt zu.
Die Konfliktdichte nimmt zu. Man müsste sagen, die Konfliktlösungskapazitäten sind ja das Problem. Konflikte gibt es überall. Aber haben wir eigentlich Ressourcen, mit diesen Konflikten umzugehen? Und wenn es bei jedem Schritt ums Ganze geht, und das ist in Krisen oft der Fall, dann zeigt sich sozusagen, welche Strukturen resilienter sind und welche weniger resilient sind. Also wir wissen zum Beispiel aus der Forschung sehr genau, dass Kinder aus eher bildungsfernen Familien viel schneller das Lernen verlernen als solche aus Bildung. bildungsnäheren Familien. Das wird sich jetzt natürlich ganz enorm verstärken. Es hat mit dem Sprachverhalten zu tun, dass man sozusagen zu Hause lernt oder nicht lernt. Es wird sich übrigens auch verstärken, die Frage, welche Arbeitsformen und welche Arbeitsverhältnisse eigentlich in dieser Form resilienter sind als andere. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber also mit einem optimistischen Blick könnte man sagen, das ist auch eine Situation, in der man das ein oder andere gestalten kann. Mit einem weniger optimistischen wird man sagen, hier werden wir womöglich Hilfestrukturen, Unterstützungssysteme stärker ausbauen müssen, als wir das getan hätten, wenn es die Krise nicht gegeben hätte.
Sagt der Soziologe Amin Nasseh über Veto und Wiederaufbau.